Genau, Thema Israel. Israel ist ja beständig in den Medien. Kaum ein Tag, wo man nicht von Israel hört. Und auch in der Geschichte tauchen die Juden immer auf. Welche Bedeutung hat Israel? Welche Bedeutung hatte Israel damals und welche Bedeutung hat Israel noch heute? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Ich weiß nicht, was ihr zum Thema Israel schon wisst. Das ist so ein Basic, was jetzt heute kommt, so eine Grundlagen, vielleicht kennt ihr die Grundlagen schon. Vielleicht ist auch einiges neu für euch. Genau, also ich hoffe, dass irgendwas Neues für jeden von euch dabei ist. Ich glaube, wenn wir von Israel sprechen, ist es auch wichtiger, erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, warum gibt es denn Israel überhaupt? Was war denn Gottes Plan damit, sich eine Nation zu erwählen zu seinem Eigentum? Also müssen wir noch vor die Schöpfung überhaupt zurückgehen. Und da sehen wir, dass Gott da ist und dass er will, dass er in Beziehung mit Menschen leben möchte. Dass er in Beziehung mit dir sein möchte. Und deshalb hat Gott die Erde geschaffen und deshalb gibt es dich, weil Gott der ist, der dich von ganzem Herzen liebt. Und wir sehen ganz am Ende in der Bibel, dass Gott sogar mit den Menschen zusammen wohnen wird. In Offenbarung 21, Vers 3 steht, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist sogar mehr als noch vor dem Sündenfall. Also Gott hat die Erde geschaffen, er hat Menschen geschaffen und es hieß, er wandelte mit den Menschen. Aber in der Offenbarung sehen wir, dass sogar Gottes Wohnort direkt auf dieser Erde sein wird, mit den Menschen gemeinsam. Und Gott wusste von Anfang an, dass wir Menschen uns gegen ihn entscheiden werden, dass dieser Sündenfall kommen wird und dass wir getrennt sein werden von ihm, dass diese Beziehung gekappt ist, dass wir unabhängig von ihm leben wollen, dass wir ohne ihn als Gott leben wollen. Das wusste Gott von Anfang an und er sagt, vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt, in Jesus seine Kinder zu sein. Also es war schon immer in seinem Herzen, Jesus zu senden als unseren Erretter, unseren Messias, der uns wieder zurück zu ihm führt. Und dieser Messias, dieser Retter kommt aber jetzt nicht in irgendeinen luftleeren Raum oder irgendwo auf einmal auf diese Erde, sondern Gott weiß, wenn dieser Messias kommt, dann brauche ich ein Volk, was darauf vorbereitet ist, was versteht, wer dieser Messias ist, warum dieser Messias kommt, was es nachvollziehen kann, mit dem ich vorher schon in Beziehung lebe. Und er weiß, Jesus wird der Retter sein und er ist der König, er ist der, der über alle Welt regieren wird. Auch das sehen wir in der Offenbarung. Wir sehen, dass Jesus wiederkommt als der, der richtet und als der, der regiert. Also wir haben so diese drei Funktionen, Jesus. Einmal der Retter, der Richter und der König. Und all das weiß Gott von Anfang an. Und all das, was jetzt passiert mit der Erschaffung der Erde, läuft alles auf dieses Ziel hinaus. Und alles, was geschieht, ist dem untergeordnet und ordnet sich in diesem Ganzen ein. Und alles, was geschieht, geschieht aus Liebe. Weil Gott ein Gott der Liebe ist und weil alles, was er tut, aus seinem Herzen der Liebe kommt. Und so ist auch die Erwählung Israels ein Zeichen von Gottes Liebe zu uns. Gott hat Israel erwählt, weil er dich liebt. Weil er Gemeinschaft mit dir haben will, hat er Israel erwählt, weil in Israel der Retter geboren wird, der dich wieder befreien wird. Also es geht nicht so sehr um Israel, weil Israel jetzt das Besondere ist, sondern es geht zuallererst um Gottes Herz. Es geht zuallererst um das Wesen Gottes, der Gemeinschaft mit den Menschen haben will, der die Menschen liebt, der die Menschheit erretten will. Und der dann schaut, um wie setze ich das jetzt um. Es geht um sein Herz und deshalb geht er gewisse Schritte. Und rückblicken können wir immer mehr und immer mehr. Ich glaube, in der Ewigkeit werden wir immer mehr erst verstehen können, warum Gott gewisse Sachen getan hat, wie er sie gemacht hat. Wenn wir immer mehr die Zusammenhänge erkennen und immer mehr eigentlich diese Genialität, wie er Dinge gemacht hat. Wie es auch in Römer 11 steht, Römer 11, Vers 33, O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Also ich glaube, das müssen wir Gott zuallererst zumuten, dass seine Gedanken gut sind und dass er einen besten Plan hat bei allem, was er entscheidet zu tun. Müssen wir da in Übereinstimmung mit ihm kommen, dass seine Wege die besten Wege sind. Und jetzt ist also Gott da, der diese Erde geschaffen hat und der Gemeinschaft mit den Menschen haben will. Und in dem Prozess, wie er Israel erwählt und die Geschichte, die er mit Israel geht bis heute, sehen wir, dass er sich immer mehr offenbart. Also von der Erwählung Abrahams bis Jesus haben wir eine riesen Facette. Also wir haben das Alte Testament und darin erkennen wir, wie Gott sich offenbart hat. Wir erkennen, wer er wirklich ist. Er sagt, er teilt die Geheimnisse seinen Freunden kund. Das sehen wir auch in der Bibel, die größten Offenbarungen und Geheimnisse hatten die, die am nächsten an seinem Herzen waren. Zum Beispiel David oder Paulus, Daniel, Johannes. Die nah an Gottes Herzen sind, denen teilt er Geheimnisse kund. Und das sehen wir auch in der Erwählung Israels. Er sagt, ich erwähle mir ein Volk, mit dem ich in Beziehung sein will und dem ich mich offenbare. Und dieses Volk wird mich immer mehr und mehr erkennen. Und daran werden alle Völker, alle Heiden, alle Menschen erkennen, wer ich bin. Also die Erwählung Israels ist auch, und dieser Schritt, diese Geschichte mit Israel, ist ein ganz spezieller Weg, wie sich Gott uns offenbart, wie wir Gott und sein Wesen und seinen Charakter kennenlernen können. Also gehen wir jetzt mal im Prinzip die Geschichte, die Gott mit dem Volk gegangen ist. Als erstes hat Gott, sehen wir im 1. Mose 12, hat Gott Abraham erwählt. Und in der ganzen Geschichte, die Gott mit Israel gegangen ist, können wir immer wieder auch für uns daraus lernen, was Gott eigentlich dafür eine Weisheit offenbart hat oder wie Leben mit ihm aussieht. Das lesen wir am Volk Israel und hat auch immer wieder Rückschlüsse für unser Leben. Gott erwählt Abraham und sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist das allererste, was Gott spricht. Er wählt sich einen Mann aus. Abraham kannte Gott nicht. Man geht davon aus, dass er Götzendiener war und in diesem Umfeld, wo er gelebt hat. Er wählt sich diesen Mann aus und sagt, geh und verlasse, was du hast. Verlasse das Bekannte und folge ganz mir nach. Lass das los. Und so ist auch bei uns, wie Gott immer wieder sagt, geh und vertrau einfach mir. Vertrau mir und verlasse, was du hast. Und er sagt, ich will dich erwählen und er gibt hier Verheißungen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Aus dir wird eine große Nation hervorkommen. Ich will dich segnen. Und dieser Segen, der auf den Juden liegt, der ist bis heute erkennbar. Ich glaube, 60% aller Nobelpreise, die vergeben wurden, gingen an Juden. Und wenn man betrachtet, wie klein das Volk ist und wie klein der Fleck ist, dann ist es eine beträchtliche Menge. Also Gott sagt, ich will euch segnen. Und ihr sollt auch ein Segen für die Nationen sein, für die Erde sein. Dann baut Gott so einen Schutzmechanismus ein und sagt, ich will dich, die dich segnen, will ich auch segnen. Und die dich verfluchen, will ich auch verfluchen. Und das sehen wir bis heute immer durch die ganze Geschichte hindurch. Die Nation oder die Menschen, die übel an Israel gehandelt haben, haben das auch selber wieder empfangen. Und die Israel gesegnet haben, sind auch selbst gesegnet worden. Und oftmals genau in der Weise, wie Menschen gegen Israel vorgegangen sind, haben sie auch selber den Fluch wieder erlebt. Zum Beispiel in Ägypten, der Pharao hat alle neugeborenen Kinder ertränken lassen, damit die nicht weiter wachsen. Und am Ende ist seine Armee am Meer ertrunken. Also wieder, er hat Israel Fluch zugefügt und dasselbe ist aber auf seine Nation gefallen. Und das ist ein Schutzmechanismus, den Gott extra für sein Volk erwählt hat. Die, die dich segnen, die will ich auch segnen. Und die, die dich verfluchen, die will ich auch verfluchen. Und das ist, was Gott so gesetzt hat, diese Gesetzgebung. Und dann sagt er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und das ist schon wieder dieser Weitblick, den Gott hat. Dieser Segen soll nicht nur für Israel sein, sondern ihr werdet ein Segen werden für alle Völker. Aus dir wird jemand hervorkommen, der zum Segen wird für alle. Und dann sehen wir, dass diese Verheißungen werden immer und immer wieder wiederholt. Bei Abraham, Isaak und Jakob, Gott bestätigt es immer wieder. Ihr werdet eine Nation sein, ihr werdet das Land besitzen und Segen wird von euch ausgehen. Und Abraham hat kein Kind und er sagt, Gott, was ist jetzt? Also wie soll ich eine große Nation werden, wenn ich kein Nachkommen habe? Und Gott sagt, geh raus, schau dir die Sterne am Himmel an, so groß werden deine Nachkommenschaft, wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann steht, und Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und da steht später bei Paulus im Galaterbrief, das ist eigentlich das erste Mal, wo die frohe Botschaft verkündet wird. Er ist aus Glauben gerecht von Gott geworden. Steht im Galater 3. Also schon Abraham hat es ergriffen im Prinzip, aus Glauben gerecht zu werden vor Gott. Und dann fragt Abraham, woher soll ich wissen, dass wir dieses Land einnehmen werden? Weil Abraham selbst ein Fremdling da drin war. Ihm hat das Land nicht gehört, in dem er gerade gewohnt hat und wo Gott ihm die Verheißungen gegeben hat. Und Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir, zerteile Tiere, wurden mehrere Tiere aufgezählt. Die Tiere wurden halbiert gegenübergelegt und so hat man früher Bünde geschlossen. Durch diese zerteilten Tierhälften gingen die Bündnispartner hindurch und es wurde gesagt, wir schließen den Bund und wer untreu ist, wer sich nicht an den Bund hält, dem soll es so geschehen wie diesen Tieren. Und Gott sagt, bring diese Tiere, teile sie hindurch und ich will einen Bund mit dir schließen. Und dann sehen wir, dass allein Gott durchgegangen ist. Also Abraham ist nicht da durchgegangen, aber Gott ist durchgegangen. Und das sehen wir von Anfang an, sagt Gott, ich schließe einen Bund mit dir. Ich bin treu, ich stehe dazu, dass ihr dieses Land zum ewigen Besitz haben werdet. Und das fand ich so beeindruckend. Ja, Gott sagt, ich binde mich an euch und an meine Verheißungen, dass ihr dieses Land haben werdet auf ewig. Und im 1. Mose 17 wiederholt Gott diese Sachen nochmal. Und er sagt, ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich will ihr Gott sein. Also das ist das, was Gott verheißt und was Gott sagt. Ich bin ein bündnistreuer Gott und ich will euch dieses Land geben. Und dann die Verheißungen werden immer wieder wiederholt bei Isaak und Jakob. Dann kommen sie nach Ägypten, leben dort, also Josef lädt sie ein, sie leben dort, ihnen geht es eine ganze Zeit gut. Und dann kommt ein neuer Pharao an die Macht und sie kommen in die Gefangenschaft, in die Knechtschaft. Und da sehen wir auch wieder so einen Schlüssel, wo wir so viel draus lernen können. Angenommen, es wäre der Pharao nicht gekommen, der sie geknechtet hätte, hätten sie nie zurückgehen wollen, weil ihm ging es da ja gut. Also sie brauchten diese Leidenszeit, um erstens zu erfahren, wir gehören als Nation zusammen, weil sie sich in der Zeit als Nation zusammengebunden haben und wir wollen zurück, wir wollen raus aus dieser Gefangenschaft. Und dann ist es wieder Gott, der sagt, ich hol euch da raus, ich stelle mich dazu, ich habe euch nicht verloren und er kennt auch immer wieder die Zeit. Er hat vorher zu Abraham gesagt, sie werden 400 Jahre da sein und nach 400 Jahren pünktlich holt sie auch Gott da raus. Wo wir lernen können, Gott hat eine Strategie, Gott hat einen Plan, Gott hat es alles unter Kontrolle, auch wenn die Israeliten zu der Zeit es vielleicht so nicht gesehen hätten, aber es verläuft alles nach Gottes Plan. Und er begegnet Mose. Und er sagt zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht und Geschlecht. Also hier sagt Gott: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und so werde ich immer genannt werden. Da sehen wir wieder, wie Gott sich wirklich zu diesem Volk stellt und sich daran auch bindet. Und er sagt: Du sollst sie aus der Gefangenschaft führen, und zwar aus der Gefangenschaft, um mich anzubeten. Das fand ich, finde ich auch was Tolles. Ja? Also wenn Gott ist ja auch schon ein Symbol dafür, dass Jesus uns errettet aus der Knechtschaft, um ihn anzubeten. Und wir sehen, dass sich Gott zu seinem Bund stellt und dass er übernatürlich eingreift, dass er durch Zeichen und Wunder dieses Volk befreit. Und darin sich schon wieder erweist: Ich bin der Gott, der allmächtig ist. Ich bin der Gott, der in das Geschick dieser Welt eingreift. Ich bin der, der alles unter Kontrolle hat. Gott führt sein Volk, und als dieses Volk aus Israel, aus Ägypten befreit wird, wird es auch das erste Mal in der Bibel als Volk bezeichnet, als Nation. Und Gott führt Israel zum Sinai und schließt dort einen Bund. Und in der, wie der Bund abgeschlossen wird, in dieser ganzen Zeremonie, das ist ja ähnlich dieser Verlobungszeremonie der damaligen Zeit gewesen. Das heißt, Gott offenbart wieder ein Stück mehr von sich selbst, von seinem Wesen, von seinem Herzen und sagt: Ich bin eigentlich so ein Bräutigam-Gott. Ich bin nicht nur eigentlich so ein Bräutigam-Gott, sondern ich bin es. Und ich will mich mit euch verloben auf ewig. Ich will mit euch in den Bund treten. Ich habe ein Herz voller Liebe und Erbarm für euch. Und Gott sagt zu ihnen: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also ihr sollt ein Königreich von Priestern sein, Priester, die Opfer bringen, was ja eine zentrale Stellung noch einnehmen wird, und ein heiliges Volk. Und heilig bedeutet abgesondert. Abgesondert für der Welt, abgesondert für Gott. Ihr seid anders als alle anderen, ihr gehört mir. Und er sagt auch in 5. Mose 7: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern auf der Erde. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch geliebt habe. Und damit habe ich meinen Eid gehalten, den ich euren Vätern geschworen habe, euch herauszuführen aus Ägypten. Also ihr seht wieder, ihr seid ein heiliges Volk, ihr seid abgesondert für mich, ein Volk meines Eigentums. Und was hier im Hebräischen mit Eigentum beschrieben wird, das ist ein Wort, das ausdrückt, dass der kostbarste Besitz. Also wenn das ein König gesagt hat, dann war das das Kostbarste, was er hatte, der wertvollste Schatz. Dafür steht dieses hebräische Wort im Urtext. Also ihr seid mein Eigentum, ihr seid das Kostbarste, mein kostbarster Schatz und Besitz, den ich habe. Und ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Das ist der Grund. Nicht, weil ihr besser seid, weil ihr toll seid, sondern weil ich euch liebe. Und er gibt dem Volk die 10 Gebote und die Tora. Und er erscheint dem Volk, er sagt, die sollen sich reinigen, sie sollen sich auf die Begegnung vorbereiten. Und er erscheint ihnen als so ein mächtiger, feuriger Gott in diesem Feuer auf dem Berg, wo alle Israeliten total erschüttert waren, dann zu Mose gesagt haben: Mose, tritt du in den Bund, sei du unser Mittler, weil wir können das nicht aushalten. Und ich glaube, Gott hätte gern gewünscht, dass sie sagen: Gott, wir wollen in diese Beziehung kommen, aber irgendwie ist es ihnen auch so ein bisschen zu krass, so wie Gott ihn erscheint. Aber Gott zeigt sich hier wieder mehr von seinem Wesen. Er ist dieses Heilige, dieses verzehrende Feuer, wie er ihm begegnet. Und er gibt ihnen die Tora. Und im Hebräischen definiert heißt es, in der Bibel wird es ja oft Tora einfach mit Gesetz übersetzt. Und man versteht so Gesetz, Zeigefinger und du musst machen und wenn nicht, Strafe. Im Hebräischen steht hinter Tora, ist eine Sammlung von Anweisungen, die ein Vater seinen Kindern erteilt und deren Übertretungen er bestraft, um den Gehorsam der Kinder zu stärken und sie zu erziehen. Oder es wird auch gesagt, es ist der Ausdruck der Väterlichkeit im Herzen Gottes. Es ist der Ausdruck der Väterlichkeit im Herzen Gottes. Also Gott gibt jetzt keine Gesetze und sagt, so musst du und dann anders nicht, sondern er sagt, ihr seid meine Kinder, ich bin euer Vater und ich gebe euch gewisse Lebensvorschriften oder Richtlinien und wenn ihr euch daran haltet, wird es euch gut gehen. Wenn ihr euch daran nicht haltet, wird es euch schlecht gehen. Ich werde euch auch strafen müssen, damit ihr gehorsam lernt. Und gehorsam, das ist so diese freiwillige Unterordnung, dieses ich ordne mich jemand unter, weil ich weiß, dass er es gut meint und weil er das Beste für mich hat. Und das sehen wir, also indem Gott die Tora gibt, lehrt er sie auch gehorsam ihm gegenüber. Und er sagt zu ihnen, ich lege euch vor Segen und Fluch. Das lesen wir im 5. Mose 28, wo so eine Liste von Segnungen und Flüchen dasteht. Und es steht auch immer wieder, und wenn ihr euch daran haltet, so werdet ihr leben. Ich werde euch segnen. Es steht sogar, also wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker machen. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und zuteil werden alle diese Segnungen. Und dann steht weiter, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Also wichtig ist, dass wir im Hinterkopf immer haben müssen, was steht hier mit Recht und Gebot. Also dass wir nicht so dieses starre Harte haben, sondern dass wir wissen, das sind väterliche Anweisungen. Und dass wir wissen, dass Gott das Beste im Sinn damit hat. Und das ist auch für uns heute wichtig, dass wir gehorsam lernen Gott gegenüber, weil wir wissen, dass er das Beste für uns hat. Dass seine Anweisungen gut sind. Er hat dieses Leben geschaffen, er weiß, wie Leben funktioniert. Und er weiß, was gut ist für unser Leben. Und er weiß halt, was auch nicht gut ist. Und wenn er sagt, dass Fluch über das Volk kommen wird oder Gericht über das Volk kommen wird, dann nicht als Strafe, um den eins auszuwischen, sondern um sie daran zu erinnern, komm doch zurück zu mir, weil bei mir der gute Weg ist. Wir sehen das dann in der Geschichte immer wieder, wie das Volk Israel abweicht und wie Gott Gericht auch über sie bringt, aber wir müssen verstehen, dass Gericht nichts Schlechtes und Böses und Schlimmes ist, sondern dass Gericht immer aus Gottes Herzen kommt. Dass er sagt, wenn er seine Gnade entzieht und sie im Leid sind, dann macht er das, um sie wieder zurück zu sich zu führen. Im 5. Mose steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und das ist, was Jesus später sagt, das ist das Gesetz und die Propheten. Das wird in diesen Sätzen zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Kraft, mit allem, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist so dieser Schlüssel und das Zentrum, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Als ich das erste Mal das Alte Testament gelesen habe, also manchmal hat man ja so den Anschein, für Christen gilt nur das Neue Testament, wir Christen lesen nur das Neue Testament, das Alte interessiert uns nicht. Und dann habe ich angefangen, das Alte Testament zu lesen und da habe ich die meisten Gottesoffenbarungen gehabt. Wer Gott ist, wie sein Charakter ist, wie sein Wesen ist. Und da ist mir aufgefallen, dass es immer ums Herz geht, dass er immer sagt, ich will in Beziehung mit euch sein, ich will in Beziehung mit euch leben. Also es geht nicht darum, dass Israel permanent irgendwelche Gesetze zu erfüllen hatte, sondern Gott wollte immer in Beziehung mit ihm leben, in dieser Herz-zu-Herz-Beziehung. Und alles andere hat sich darum aufgebaut. Die Tora ist zum einen also dieser Erzieher für das Volk, so dieser Lebensbegleiter. Und die Tora zeigt genauso auf, auch was Sünde ist, was Trennung ist. wenn Gott nie einem Volk gesagt hätte, was Sünde ist, dann wüssten wir das ja nicht. Und dann wüssten wir auch nicht, warum Jesus gekreuzigt werden müsste und sterben müsste. Sondern Gott zeigt hier, was Sünde ist, dass wir wirklich von ihm getrennt sind. Und er zeigt auch auf, dass Vergebung nur durch Blutvergießen sein kann. Er sagt, nur wenn Blut fließt, kann ich euch vergeben. Im Blut ist das Leben, und er sagt, nur durch Blutvergießen kann Vergebung geschehen. Und so war das Volk schon immer damit verbunden, durch Sünde trennt uns von Gott, und wir brauchen ein Opfer, um wieder in diese Beziehung zu kommen. Und doch war es auch so eine Art Endlosschleife. Also man musste jährlich gewisse Opfer bringen und für verschiedene Sünden gewisse Opfer. Also ihnen war auch immer wieder ihre Sündhaftigkeit bewusst und ihre Trennung von Gott. Und im Hebräer steht das ja auch näher ausführlich noch erklärt, dass es mehr so dieses Opfern damals so ein Abdecken der Sünden war, so ein Blut ist geflossen, Gott vergibt, aber die Sünden waren nicht weg. Und dieses letztendliche Opfer, sehen wir, dass das in Jesus dann geschehen ist. Aber diese ganzen Opferhandlungen weisen alle ganz klar auf Jesus schon hin. Und so weist so vieles in der Geschichte Israels auf Jesus hin. Also verschiedene Personen, verschiedene Feste, verschiedene Ereignisse, sehen wir eigentlich immer so einen Pfeil auf Jesus hin. Und ich habe auch mal gehört, dass Leute, also Juden, die ganzen Feste heute noch feiern, aber Jesus noch nicht erkannt haben, eigentlich auch die Feste nicht verstehen oder nicht in der Tiefe verstehen. Aber wenn sie dann von Jesus gehört haben, Jesus erkannt haben, werden ihnen auf einmal alle Feste klar, die sie gefeiert haben. Weil alle Feste, die die Juden jährlich feiern, immer auf Jesus hinweisen, immer Symbole darauf schon sind. Die Juden kommen dann, also nachdem sie die Tora von Gott empfangen haben, kommen sie dann in ihr verheißenes Land. Und dann könnte man ja meinen, jetzt haben sie die Beziehung mit Gott, sie haben die Lebensvorschriften und alles ist prima. Aber ich glaube, wir können uns eigentlich ganz gut selber in dem entdecken, wie die Juden dann gelebt haben. Es gab immer wieder Zeiten, wo sie an Gott dran waren, wo sie von Gott weg waren, wo sie gemeint haben, wir können super ohne Gott leben, uns geht's gut. Dann haben sie gemerkt, es kommen Krisenzeiten, ihnen geht's schlecht. Dann meinen sie, wo ist denn Gott? Gott, warum segnest du uns nicht? Also immer dieses, wie es ihnen mehr oder weniger gepasst hat. Ging es ihnen schlecht? Haben sie wieder nach Gott gerufen? Ging es ihnen gut? Brauchten sie Gott nicht? Und das hat mich so an mich erinnert, so dieses, wie sehr lebe ich eigentlich mit Gott oder für was gebrauche ich Gott? Gebrauche ich jetzt nur Gott, damit mir es gut geht, dann segne mich, und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch wieder ohne Gott leben. Und wir sehen in dem Ganzen, wie Gott immer wieder sein Volk zu seinem Herzen zurückruft, wie er Propheten sendet, die sagen, komm doch an mein Herz zurück, komm doch in Beziehung mit mir zurück. Lebt auch in dieser beständigen Beziehung mit mir. Und in dem Ganzen, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist, können wir auch so viel lernen, dass Gott total gnädig ist, dass er geduldig ist, dass er barmherzig ist, dass er voller großer Güte ist. Aber genauso, dass er konsequent ist und gerecht. Dass wenn wir nicht umkehren und wenn wir uns nicht wieder zu ihm wenden, dass auch Gericht oder diese Strafe kommen wird, dass er davon nicht zurückhält. Aber dass er auch wartet, dass wir zurückkommen. Dass es lange Zeit ist, es ist über viele, viele Jahrzehnte, hat Gott immer wieder durch Propheten Gericht angekündigt und gesagt, kehrt um zu mir. Und die haben gesagt, warum, es passiert doch nichts, also kann es ja nicht so schlimm sein, wie wir leben. Aber das zeigt eigentlich nur Gottes Gnade. Und auch für uns heute, wenn wir merken, dass wir eigentlich nicht mit Gott leben, aber es passiert irgendwie nichts, ist das auch Zeichen von Gottes Geduld und Gnade, dass er wartet, dass wir zu ihm zurückkommen. Also wir sehen Gottes Wesen, dass er geduldig und barmherzig ist, aber genauso konsequent und gerecht. Und also dass er nicht so billige Gnade austeilt, sondern dass es für ihn wichtig ist, wirklich, wie wir zu ihm stehen. Und all das, was das Volk erlebt hat und dem, was Propheten gesagt haben, waren immer Ankündigungen darauf, dass ein Messias kommen wird. Es wird ein Messias kommen. In den verschiedensten Schriftstellen finden wir das. Zuerst oder unter anderem hat Gott David diese Verheißung gegeben, als David auf dem Thron oder Gott ein Haus bauen wollte. Und dann sagt Gott zu ihm, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Die Juden wussten damals, es wird ein Messias kommen, der ewig lebt. Es wird ein Messias kommen, der König ist und der regiert. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Schriftstellen, immer wieder, auch bei Jesaja ganz viel. Es wird dieser König kommen, dieser, der regieren wird. Und gleichzeitig lesen wir unter anderem bei Jesaja 53, dass es einen leidenden Messias geben wird. Und das hat in den Rabbis so einen ganz großen Spannungsbogen aufgebaut. Wie kann auf einmal ein leidender König und Messias da sein und ein regierender Messias? Und da gab es verschiedene Ansichten schon damals. Einige Rabbis haben gesagt, es werden zwei Messiase kommen. Ein König und einer, der leidet. Andere Rabbis haben gesagt, es wird ein Messias sein, der zweimal kommt. Nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und die Rabbis erkannt haben, dass es gerade auf Jesaja 53 so haargenau passt, sie aber Jesus nicht als den Messias anerkennen konnten, weil er ist ja gekreuzigt worden und es hat in ihrem Weltbild einfach nicht zusammengepasst. Seitdem hat man das entweder totgeschwiegen, dieses Jesaja 53, oder man hat gesagt, hier wird die Rolle Israels beschrieben. Also es geht nicht um den leidenden Messias, sondern um das leidende Israel. Um so ein bisschen, weil man mit diesem Konflikt nicht klarkam, eigentlich stimmt das alles auf Jesus, aber irgendwie können wir Jesus da drin nicht sehen. Und bis heute gilt Jesaja 53 in Israel als ein verbotenes Kapitel. Als ich damals zu so einem Missionseinsatz mit war, hat man uns das gesagt und wir haben dann so kleine Zettel ausgeteilt mit Jesaja 53, weil das einfach so klar und deutlich auf Jesus hinweist. Und so wie die Juden damals Jesus nicht erkannt haben als diesen leidenden Messias, stehen wir natürlich in der Gefahr, auch heute Jesus nicht zu erkennen, wenn er wiederkommen will, als der, der König ist. Und ich glaube, dann ist es auch an uns, dass wir uns damit beschäftigen, was steht denn in der Bibel, wie die Umstände sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Er wird diesmal nicht der sein, der friedlich in der Krippe ist oder irgendwie klein und niedlich, sondern er kommt in eine Situation von Krieg. Er kommt als der siegreiche Herrscher, als der, der den Krieg, also der da eingreift. Aber dazu komm ich dann später nochmal. Also die erste große Bedeutung, die Israel hatte, war, diesen leidenden Messias hervorzubringen. Diesen Messias, der uns rettet, also Messias heißt Retter, der uns aus der Gefangenschaft der Sünde befreit, und zwar die Juden und auch uns. Jetzt könnte man ja fragen, was hat denn Israel heute noch für eine Bedeutung? Und da sehen wir in der Kirchengeschichte, dass es da ziemlich dunkle Zeiten gab und zum Teil noch gibt. Denn man hat viel gesagt, die Juden sind die Christusmörder. Sie haben ihre Rolle verspielt und an ihrer Stelle ist jetzt die Gemeinde getreten. Die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, gilt nicht mehr Israel, sondern gilt jetzt der Gemeinde. Und Gott sagt aber, also wir lesen das ganz klar im Römer 11, dass Gott treu ist zu seinem Wort und dass er seinen Bund mit Israel nicht gebrochen hat, sondern dass Israel damals wie heute sein auserwähltes Volk ist und dass er sich zu ihnen steht. In Römer 11 steht, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Also dieses Israel ist und bleibt das auserwählte Volk Gottes. Wie wir am Anfang gesehen haben, Gott sagt, ich schließe einen Bund und das soll ein Bund sein auf ewig. Warum kommt es also, dass Israel sein Messias nicht erkannt hat? Und das ist auch so eine Gnade Gottes für uns. Er sagt, die Herzen Israels sind verstockt, damit die Heiden erkennen, wer Jesus ist, damit die Vollzahl der Heiden errettet wird. Hätten die Juden damals Jesus als ihren Messias erkannt, dann wäre das Evangelium nie über irgendwelche israelischen Grenzen hinausgegangen. Weil die Juden sich als das auserwählte Volk Gottes gesehen haben, sagen, die ganzen Verheißungen gelten uns, Gott hat uns erwählt, und die haben nie in Betracht gezogen, dass das auch mit den Völkern um sie herum was zu tun haben könnte. Aber dann nach und nach haben sie gemerkt, die Errettung durch Jesus gilt nicht nur uns, sondern gilt so genau auch den Heiden. Also gilt genauso denen, die Heiden bedeutet eigentlich die Nicht-Beschnittenen, die nicht die Gottesoffenbarung haben. Und Paulus schreibt in Epheser, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Oder, ja, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden eines macht. Und er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft, durch das Opfer seines Leibes. Also Jesus hat durch sein Opfer aus beiden eins gemacht. So wie Gott Abraham schon verheißen hat, in dir sollen gesegnet sein alle Nationen auf dieser Erde, so sehen wir jetzt in Jesus, dass Gott uns erwählt hat, und also Juden und Nichtjuden, zu einem neuen Leib, dass wir aufgepfropft sind auf das, was er in Israel gemacht hat. So sagt auch Paulus ganz deutlich im Römerbrief, dass Israel die Wurzel ist und dass wir als Heiden aufgepfropft sind auf diesem Baum. Er sagt, also seid nicht irgendwie überheblich, ihr als Heiden, dass ihr Jesus erkannt habt und die Juden nicht. Ihr seid nur aufgepfropft auf diesem Baum. Und wenn Gott die Zweige der Juden abschneiden kann und euch aufpfropft, wie viel mehr kann er euch auch wieder runternehmen und dann die Juden da drauf pflanzen? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch immer wieder eigentlich mehr so verinnerlichen. Gott hat sich das Volk der Juden auserwählt, um sich zu offenbaren und in der Geschichte sich zu zeigen. Und wir können eigentlich viele Dinge im Glauben und von Gott nur verstehen, wenn wir das im jüdischen Kontext sehen, wenn wir die jüdische Geschichte mehr verstehen, wenn wir dieses hebräische Denken mehr haben. Denn also im 1., 2., 3. Jahrhundert oder ab dem 3. Jahrhundert hat das griechische Denken ganz stark Einzug in die Gemeinden gehalten und man hat sich bewusst von Juden abgetrennt. Und man sieht aber in der Kirchengeschichte, dass genau an dem Punkt auch das Gemeindewachstum und das Gemeindeleben nach unten gegangen ist, mit dieser bewussten Abspaltung von den Juden. Und deshalb ist es auch an der Zeit, wieder zu den jüdischen Wurzeln zurückzukommen, um wieder an diesen Lebenssaft auch zu kommen. Also sich damit einfach mehr und mehr auseinanderzusetzen und zu sehen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen und ihnen gelten immer noch diese Verheißungen. Und welche Bedeutung hat nun Israel heute? Wir sehen das, wie Martin auch schon gesagt hat, dass Israel Jahre um Jahre überhaupt nicht mehr auf einer Landkarte war, dass davon nicht mehr gesprochen wurde, weil es einfach keinen Israel gab. Die Juden verstreut waren. Und auch da sehen wir ganz viele Prophetien in der Bibel, wo Gott sagt, und ich werde mein Volk wieder sammeln. Ich werde mein Volk sammeln. Ich werde es zurückbringen in das Land, weil ich ihnen dieses Land auf ewig versprochen habe. Und in Hesekiel sagt Gott, darum sollst du zu dem Hause Israel sagen, so spricht der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, also dieses Sammeln, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen Namen der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus den Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Also Gott sagt, indem ich mein Volk wieder sammle, dient es auch meiner Ehre. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt groß seid und wieder zusammenkommt, sondern ich bekomme alle Ehre, die mir zusteht, weil ich mich als treu zu euch erweise, weil ich mich als der Gott erweise, der seine Bünde hält. Und ich will euch wieder aus all den Heiden sammeln in das Land. Und dann steht, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das Steinerne aus eurem Herz, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich war im Sommer zur Sommerbibelschule und da hat der Jürgen Bühler gesagt aus Israel, dass wir uns genau zwischen diesen zwei Versen gerade befinden. Also wir sehen die Wiederherstellung in Israels, was momentan auf politischer und gesellschaftlicher Ebene stattfindet. Israel sammelt sich, ist wieder seit 48 eine Nation. Seit 67 ist Jerusalem wieder Hauptstadt. Das ist schon diese erste Wiederherstellung, die stattfindet. Und in dem zweiten Abschnitt steht hier, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird und sie Jesus erkennen werden. Und da sehen wir so die Anfänge, die immer mehr werden, gerade in Israel, dass immer mehr messianische Juden da sind, dass immer mehr sich zu Jesus bekennen. Also in dieser Phase befinden wir uns gerade. Wir können heute mit eigenen Augen sehen, wie die Prophetien der Bibel wahr werden. Und im Römer 11 sagt der Paulus, dass die Augen der Juden so lange verschlossen sind, bis die Vollzahl der Heiden hinzukommt, also bis die Vollzahl der Heiden Jesus erkannt hat. Und in Matthäus 24 sagt Jesus, und wenn das Evangelium gepredigt wird vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Und Zusammenschlüsse von Missionsgesellschaften sagen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre alle Volksstämme auf dieser Erde mit dem Evangelium erreicht werden sein. Also nicht nur alle Nationen, sondern sogar alle Volksstämme. Und dann sehen wir einfach, wie weit fortgeschritten die Zeit schon ist. Und dann steht, wir können das auch beobachten, je mehr Heiden, je mehr Volksstämme erreicht werden, desto mehr werden auch die Juden ihren Jesus erkennen als Messias. Und was wissen wir über die Umstände, wenn Jesus wiederkommt? Er sagt in Matthäus 23, in der Zeit, wo die Juden ihn nicht erkannt haben und vor der Kreuzigung ihn abgelehnt haben, dann sagt er zu ihnen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Und dieses gelobt seid ihr, der kommt, das bedeutet im Hebräischen, sei uns willkommen. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, ich komme, ihr werdet mich jetzt nicht sehen, ich werde von euch gehen, aber ich komme wieder, wenn ihr sagt, sei uns willkommen. Also Jesus bindet auch hier sein zweites Kommen auf diese Erde daran, dass die Juden ihn willkommen heißen. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass es Israel erstens als Nation gibt, dass die Juden wieder in ihr Land gehen, dass Jerusalem die Hauptstadt ist, weil Jesus von Jerusalem aus regieren wird, und dass die Juden Jesus erkennen und dass sie dann sagen, Jesus sei uns willkommen. Und das geht so Hand in Hand. Zum einen, dass das Evangelium gepredigt wird in allen Volksstämmen, dass viele noch Jesus erkennen und dass in dem Zuge die Juden Jesus erkennen werden. Das steht um die Decke und der Schleier wird von ihren Augen gerissen werden und sie werden ihren Jesus erkennen. Sie werden Jesus bitten zu kommen und er wird sich bitten lassen und er wird wieder zurück nach Jerusalem kommen. Und es wird in der Situation sein, wo wir sehen, auch in der Offenbarung, wo halt Krieg ist. Und warum wird Krieg sein? Weil der Teufel halt genau weiß, dass wenn Jesus wiederkommt, seine Zeit beendet ist. Und deshalb merken wir, dass der Kampf um Israel und besonders um Jerusalem immer deutlicher und stärker wird. weil der Teufel natürlich versucht, alles daran zu verhindern, dass Jesus wiederkommt, dass all das geschehen wird. Aber wir wissen einfach schon, was in der Bibel steht, und weil Gott treu ist und weil Gott stärker ist und weil der Satan überwunden ist, dass Jesus wiederkommt. Es steht da, dass alle Völker sich gegen Jerusalem wenden werden, dass Jerusalem dieser Taumelstein für alle Völker sein wird, aber dass Jesus kommen wird und dass er eingreifen wird. Und deshalb ist es so wichtig auch für uns, dass wir darüber Bescheid wissen, welche Bedeutung hat Israel, welche Bedeutung haben die Juden, welche Bedeutung hat Jerusalem. Weil es steht, auch wir müssen uns entscheiden, auf welche Seite wir uns mal stellen oder wo wir einfach stehen, mit Israel oder nicht mit Israel. Und ich habe gestern erst oder vorgestern gehört in einer Predigt, wo der eine sagte, wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann müssen wir auch das lieben, was auf seinem Herzen ist und was auf seinem Herzen brennt. Und in Jesaja oder Sacharja und mehrfach lesen wir in der Bibel, ich eifere für Jerusalem. Ich eifere für Zion. Also Jesus ist auf jeden Fall für Jerusalem, für Israel, weil das der Ort seiner Herrschaft sein wird. In Jesaja 2 lesen wir, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns gehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn wird von Jerusalem. So dieses Jesus wird in Jerusalem sein und alle werden nach Jerusalem gehen, um von ihm Weisung zu empfangen. Und das sehen wir so viel in der Bibel. Und Jerusalem ist einfach dieser Ort, den Gott erwählt hat, schon vor Grundlegung der Welt hat er Jerusalem erwählt und alles andere puzzelt sich so rundherum. Also Gott ist ziemlich strategisch in dem, wann was passiert, wo was passiert, warum was passiert. Und es ist einfach, weil Gott einfach alle Weisheit hat, es ist immer besser, mit seiner Meinung übereinzustimmen. Uns zu dem zu stellen, was er sagt. Und die Juden sind sein auserwähltes Volk, nicht weil sie besser sind, weil sie toller sind. Und wenn wir heute nach Israel schauen, sehen wir, dass die meisten mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber sie sind sein Volk, was er auserwählt hat. Genau, also die Juden sind das Volk, was er auserwählt hat und wo er sich uns immer wieder offenbart. Und Paulus fragt in Römer 3, welchen Vorzug haben also jetzt die Juden? Was macht sie denn jetzt besser? Oder gibt es irgendeinen Vorzug gegenüber den Heiden oder nicht? Und er sagt erst in Kapitel 3, Vers 1, welchen Vorzug haben sie? Viel, in jeglicher Hinsicht. Denn ihnen ist die Schrift offenbart. Also Gott hat sich ihnen gezeigt. Gott hat ihnen die Schrift anvertraut. Er hat sich ihnen gezeigt. Und das ist zum einen Vorzug, aber der wird dem Volk auch immer wieder zur Last, weil sie natürlich auch nach dem, was ihnen Gott offenbart hat, auch leben müssen und weil sie auch immer wieder Gericht erfahren haben. Es gibt kein anderes Volk auf dieser Erde, was so viel Leid erlebt hat. Eigentlich müssen wir den Juden dankbar sein, dass sie es getragen haben und dass wir nicht alles ertragen mussten, was sie ertragen haben. Ich glaube, es gibt kein Volk, was so viel Einsamkeit und so viel Verachtung und so viel Spott ertragen musste in seiner ganzen Geschichte. Was wir nie ertragen mussten, aber was denen so tief drin steckt. Einfach nur, weil Gott sich ihnen offenbart hat, weil Gott sie erwählt hat. Und die können auch nichts dafür, dass sie Nachkommen Abrahams sind. So wie wir nicht entscheiden konnten, dass wir in Deutschland oder Philippinen oder irgendwo geboren werden. Das hat Gott entschieden. So hat auch Gott entschieden, wer Nachkommen Abrahams sein wird. Also welchen Vorzug haben sie? Viel in jeglicher Hinsicht, denn ihnen ist die Schrift offen anvertraut. Gott hat sich ihnen offenbart. Aber sie mussten auch die Last dafür tragen. Und dann fragt Paulus nochmal, in welchen Vorzug haben denn jetzt die Juden? Und dann sagt er, gar keinen. Denn wir alle sind nur durch Glauben gerechtfertigt. Wir sind alle Sünder, Juden oder Heiden. Und wir alle sind nur durch Glauben gerechtfertigt. Also nicht, weil jemand Jude ist, ist er von Gott mehr geliebt oder automatisch errettet, sondern durch Jesus. Das ist der Weg für Juden und für Heiden und Jesus, der aus beiden eins macht, der den Zaun, die Trennung abgerissen hat und sagt, in Jesus sind wir beide vereint. Genau. Und deshalb wollen wir auch jetzt gern Abendmahl feiern, um zu sagen, Jesus, du bist der Messias, unser Retter, der uns erlöst hat aus aller Knechtschaft, aus aller Sünde, von allem Tod. Und du hast den Zaun abgebrochen, dass wir aufgepfropft werden können auf die Verheißung, die du den Juden gegeben hast. Und dass wir ihm danken. Und das Abendmahl ist was zutiefst Jüdisches, was Jesus eingesetzt hat, was heute in der Form, wie wir es feiern, ein bisschen verchristlicht wurde. Und auch da sicher lohnen würde, zu gucken, was sind eigentlich die jüdischen Wurzeln davon, was wir feiern, wie wir was feiern. Ich glaube, wo sich Gott noch viel mehr offenbaren will, wo es sich lohnt, in den nächsten Monaten, Tagen, Monaten, Jahren auf den Weg zu machen, was ist eigentlich der Ursprung unseres Glaubens? Wo kommt unser Glauben eigentlich her? Wo haben wir uns von Juden abgetrennt, bewusst, und wo ist uns dadurch eigentlich vieles verloren gegangen? Genau. Wenn das Lobpreisteam nach vorn kommt, dann ein bisschen schon Musik macht, dann würde ich jetzt noch beten, dass wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern, und danach geht es dann weiter.